ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte Telefonzelle.
Ich habe diesen Begriff schon ewig nicht mehr gehört.
Kein Wunder, wo oder, steht auch schon eine Telefonzelle?
Ja, oder benutzt. Alter, wann warst du das letzte Mal in einer Telefonzelle drin?
Ich weiß es nicht.
Aber als Kind habe ich die benutzt.
Her.
Als Kind habe ich die benutzt. Und ich meine, dass ich das mit meiner Mama auch manchmal besprochen habe.
Budka?
Ja, ist es so?
Telefon der Budka.
Ach was.
Perfekt, man wirft da Geld rein für
ja.
alle, die noch nie in einer Telefonzelle waren und kann telefonieren. Ich weiß nicht, ob es heute in Deutschland irgendwo
ich glaube, es gibt welche, aber ich glaube nicht mit Münzen. Ja, weiß ich nicht. Egal.
Egal, vielleicht egal. Mit EC-Karte.
Ja, Budka.
Warum reden wir darüber?
Ja, weil es sich hier ein bisschen so anfühlt wahrscheinlich, oder?
Und ihr hört das vielleicht auch im Hintergrund. Wir sind irgendwie nicht alleine hier, sondern wir sind bei einer großen Veranstaltung auf der Republika. Das ist ein Festival in Berlin für digitale Gesellschaft und das ist so eine Konferenz, wo sich ganz viele Leute aus verschiedenen Branchen treffen.
Mhm.
Und wir sind gerade hier in so einer Art Kabine, Glaskasten, wo man uns zuhören und auch zugucken kann von
ja,
draußen. Und
total.
Deswegen hört ihr vielleicht diese Atmosphäre im Hintergrund.
Ja.
Fühlt sich an wie eine Telefon der Budka.
Bisschen Budka-Vibes haben wir hier, aber ich hoffe, dass ihr uns trotzdem gut hören könnt. Wir freuen uns sehr, weil, also erstmal können wir sagen, hi Leute, ihr hört Nette Mädchen von Das Ding vom SWR. Wir haben die Leute noch gar nicht begrüßt,
stimmt,
weil wir hier so aufgeregt
wieder.
Sind.
Hallo Leute.
Es ist auf jeden Fall eine besondere Atmosphäre und ich finde auch bei so einer besonderen Atmosphäre oder bei so einer Reise, weil wir sind jetzt auch hier extra nach Berlin angereist und so, wir haben jetzt gedacht, das ist ja vielleicht keine normale Folge, sondern eine, wo man auch mal nicht nur eine einzige Frage der Woche klärt, sondern mehrere. Wie es halt so ist bei einer Reise, wo man einmal kurz wissen möchte, was geht bei dir eigentlich gerade so ab?
Wir haben zwar hier keinen Urlaub, muss man sagen. Wir müssen hier auch arbeiten.
Wir haben
hier einige oder einen Talk gehabt und jetzt gerade eben die Folge, die wir aufzeichnen.
Ja.
Aber das ist keine Arbeit für uns, Valeria. Das
es
ist eine Reise.
Spaß.
Das
Leidenschaft.
Ist Urlaub.
Ja, Leidenschaft,
natürlich.
Genau. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, jeder von uns stellt der anderen eine kleine Frage der Woche, die wir jetzt gleich kurz ein bisschen besprechen werden.
Das finde ich gut. Wir haben einiges zu besprechen. Und zwar, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage der Woche, Valeria. Ich habe wirklich etwas sehr Kurioses am Wochenende erlebt. Ich war auf einem Geburtstag eingeladen von einer russischen Freundin. Sie hat russische, russlanddeutsche, kirgisische Verwandte.
Mhm.
Und es wurde natürlich wieder aufgetischt mit schön hier Brot mit Kaviar, sehr dekadent,
okay,
mit so Matjes,
ja,
mit
ja.
irgendwelche, mit Schuba und alles. Es war total harmonisch und schön und wir haben uns unterhalten über Dinge. Und dann war eine Person dabei, die war nur deutschsprachig und man musste für die wieder alles übersetzen.
Und ja, die arme Person, aber auch ein bisschen. Also
ein
ich
bisschen.
Finde, da fühlt man sich auch schon so ein bisschen, ja, da muss man einfach immer ein bisschen, man fühlt sich vielleicht ein bisschen ausgeschlossen.
Ja, aber schon mal vor 15 Leute
ja.
gegen eine, also 15 russischsprachige Menschen gegen eine deutsche Person. Was machst du jetzt? Sprichst du Russisch, sprichst du Deutsch?
Ja, also das
Schwierig.
Ding ist, ich kenne diese Situation ganz gut, wenn ich meinen Partner bei meiner Familie, sag ich mal, mitnehme, wobei der mittlerweile auch sehr viel versteht aus dem Kontext. aber ja, also theoretisch macht man so einen Mischmasch, oder?
Ja, wir haben auch Mischmasch. Und dann eigentlich, als dann getrunken wurde,
dann verstehen auf einmal alle alles.
Ja, okay. Auf einmal werden Sprachen gemischt. Naja, harmonische Situation. Auf einmal aber kommt der Opa von der russischen Freundin zu mir. Er ist, ich würde sagen, auf jeden Fall über 70, also 75 würde ich ungefähr schätzen, und sagt, Vika, можешь тебя коротко, подойди-ка сюда, komm her kurz, ich muss mit dir reden.
Hat dich so beiseite genommen?
Ja, hat mich beiseite genommen, aber so weißt du, so ins Ohr fast schon geflüstert. Ich so, was, also was passiert denn jetzt? Weil ich stand da mit meiner Kamera und habe so ein paar Fotos gemacht und ich glaube, der hat diese Kamera gesehen und hat direkt mit mir irgendwas verbunden. So, pass auf. Also komm mal mit in den Keller.
Okay, und du bist mit?
Genau. Dann gehen wir runter in den Keller, eine Etage tiefer. Ich komme rein in einen Raum mit gelber Wand, mit ganz vielen alten Bildern in Rahmen. Also es war vielleicht mal hier ein Kalender, so ein alter Kalender von 2000 drauf. Dann irgendwie ein Gemälde. Dann liegen überall Werkzeuge rum auf dem Boden. Tische stehen mit Schubladen, die man öffnen kann. So ein bisschen Chaos. Also entweder bist du irgendwo bei einem Mafia-Boss unten im Keller. Oder es ist eben der Opa von der russischen Freundin. Und pass auf. Und auf der Wand hängt eine Pinnwand mit mehreren Schwarz-Weiß-Fotos, die so angepinnt sind.
Ist da so ein roter Faden, der von einer zur
Zum
anderen
Glück
Seite?
Nicht, okay. Nein. Also ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat, dass wir jetzt gerade hier einen Fall lösen, einen Krimi-Fall.
Auf einmal bist du in einem Escape Room gelandet.
Plötzlich
und du musst ausbrechen.
Die Tür schließt, ja. Ich muss ausbrechen. Ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Nein, das war es nicht, zum Glück.
Okay.
Er fragt mich, so, Vika, kannst du bitte diesen Mann hier vergleichen mit dem Mann auf dem schwarzen Foto und sagen, ob das der ein und derselbe Mann ist? Das ist nämlich mein Opa. Möglicherweise.
Aha.
Und ich so, ah, okay, jetzt verstehe ich. Es geht darum, dass er auf dieser Pinnwand mit diesen Schwarz-Weiß-Fotos eine Art Stammbaumforschung betreibt.
Krass.
Er versucht sich gerade, seine Familie anhand von Fotos zusammenzustellen, über die es eigentlich kaum Informationen gibt. Und jetzt,
wow,
bevor ich weiter erzähle, Valeria, jetzt die Frage der Woche.
Ja.
Wie wichtig ist dir eigentlich dein Stammbaum und hast du dich schon mal mit einer Stammbaumforschung beschäftigt?
Ich sag's mal so, ein gelbes Zimmer mit Familienfotos habe ich nicht.
Okay, Gruselfaktor schon mal nicht in deiner
Was
Familie.
Was habe ich denn? Also lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich habe ein Fotoalbum, das ist ein einziges Fotoalbum, was meine Mutter mir mal gemacht hat, mit teilweise Menschen, ja, die ich teilweise auch noch nie gesehen habe im echten Leben, die aus Russland sind oder so. Das sind ihre Eltern, Großeltern und so. Ich habe die irgendwie mal, wie es halt so ist, wenn man als Kind das manchmal von den Eltern mitbekommt. Man denkt sich, okay, danke für die Informationen. Das sind Menschen, die anscheinend irgendwie mal was mit mir und meiner Geschichte zu tun haben. Manchmal kriegt man hier mehr Infos, da mehr Infos. Und dadurch, dass ich ja bei einer alleinerziehenden Mama groß geworden bin, fällt schon mal die komplette andere Hälfte und der Stammbaum, der da dazu gehört hat, irgendwie auch aus. Also da weiß ich auch gar nicht so viel darüber und irgendwie kann ich da auch wahrscheinlich nicht wirklich viel herausfinden.
Was macht das denn mit dir, wenn du Fotos zum Beispiel siehst von den Großeltern, von den Eltern deiner Mutter?
Ja, das ist ein ganz wildes Gefühl, weil ich meine, die Eltern meiner Mutter ist ja meine Oma, die kenne ich auch noch. Und meine Uroma kenne ich auch noch und dann hört es eigentlich auf. Mhm. Also und dann hört man eigentlich nur noch so Geschichten oder sieht mal ein Foto und dann sieht man so richtige Schwarz-Weiß-Fotos mit ganz vielen Menschen und irgendwann hört man mal so einen Kommentar wie, schau mal, der schaut aus wie dein Bruder. Mhm. Und hier sieht man, der sieht aus wie deine und so weiter. Und
ja,
da, von dem hast du wahrscheinlich die
Wurzeln,
Augen.
Wurzeln, die Nase.
Ja, ja, genau, die Nase, die ist bei uns in der Familie schon immer
ja,
so und so weiter. Also, aber wahrscheinlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke und mir so diesen 70-jährigen oder was hast du gesagt?
75-jährigen
ja, Opa an, also
oder
so verbildliche, wie er so jetzt versucht herauszufinden mit den wenigen Informationen, die er hat, sollte es mir vielleicht wichtiger sein, als es das ehrlich gesagt aktuell ist manchmal.
Genau das, was du sagst. Diese wenigen ja, Informationen, die er hat über seine Familie, das hat mich sehr, sehr berührt, weil er hatte Schwarz-Weiß-Fotos teilweise, die beschriftet waren hinten mit einem Bleistift, wo man noch grob so sieht, das Jahr 1942, ja, der Ort und der Name. Und das ist das Einzige, was er über seine Familie weiß. Und er versucht herauszufinden, wie seine Familie, wie seine komplette Geschichte, wie seine Familiengeschichte also aussieht. Und was ich krass fand, er hat mir natürlich direkt Geschichten erzählt, zum Beispiel hier, da siehst du jetzt meinen Onkel. Dieser Onkel, der sah da so richtig gut aus, ein Rollkragenpulli in weiß, ein Jackett, sitzt an einem schönen Baum, so ein bisschen träumerisch, sagt, eine Woche nach dem Einzug in den Krieg ist er verstorben. Dann weiter, Opa, hier, so sah mein Opa aus vor dem Krieg und das ist wahrscheinlich mein Opa nach dem Krieg. Und deswegen versucht er zu verstehen, ob das der ein oder derselbe Mann ist. Und dann stand ich da und habe gesagt, ja, stimmt, die Augenbrauen, die sehen sehr ähnlich aus. Die Mundwinkel, der sieht genau, also wirklich, ich kann es nicht 100% sagen, der Mensch hat sich nach dem Krieg definitiv verändert. Und ich war gerührt wirklich von dieser Arbeit, die der da gerade leistet in seinem Zimmer, weil es ist für ihn, hat so viel Wert. Und jetzt stell mal vor, du hast keine Fotos, keine Dokumente, du weißt nicht, wie deine Verwandten aussahen. Was Privileg das heute für uns eigentlich ist, Fotos zu haben. 8000 Fotos auf dem Handy von allem.
Ja.
Wie einfach das vielleicht für unsere Nachfahren, für die nächsten Generationen sein wird, zusammenzustellen, ja, wer wem gehört hat. Allein schon mit dieser Gesichtserkennung in manchen Fotoalben.
Ja, und ich muss auch gerade ein bisschen an diese Filter denken, weil das habe ich neulich mal gesehen, dass ein altes Foto, also es hat, ich weiß nicht, ob das meine Mutter war oder so, die hat so ein altes Foto von meiner Oma oder von meiner Uroma genommen und so mit KI den Mund bewegt. Also das, oder so die Augen bewegt,
stimmt,
wie sie blinzelt.
Oh, das finde ich gruselig, weil, total,
also,
gruselig.
Ich fand das auch so ein bisschen komisch, weil ich habe mich daran erinnert, dass ich sie, wie sie noch war, als sie gelebt hat, und ich war nur so, oh, also krass irgendwie, mhm, dass sich das gerade wieder so lebendig mhm, anfühlt auf eine Art, aber irgendwie auch nicht, weil so ganz war es halt auch nicht, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Also es entsteht dann so ein komisches Gefühl gerade mit der Technik. Aber mich würde interessieren, wie ist es bei dir und deinem Stammbaum?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit auch nur beschäftigt durch meinen Vater eigentlich, weil mein Vater hatte mal eine Art Fotoalbum erstellt, einen Film sogar gemacht über seine Vorfahren, aber nur eben seine, weil mhm, es war auch eine lange Geschichte, alles komplett verwinkelt und der kommt von da, sie kommt von da und es ist schwierig herauszufinden, ja, wo diese Geschichte angefangen hat, ja, und wie wir jetzt eigentlich mit all dem nach Deutschland gekommen sind, dieser Weg hin zu uns jetzt heute im Hier und Jetzt. Ja. Er hat das zusammengestellt, für ihn war es immer super wichtig, er hat uns immer wieder Fotos davon gezeigt und immer erzählt, dass, ehrlich gesagt, vor 5 Jahren hat mich das nicht gejuckt. Wirklich.
Ja,
ich habe mir das angeguckt und dachte, ja gut, ich kenne die Person nicht. Jetzt vor kurzem aber hat mein Vater mir wieder ein Foto geschickt von meinem Opa, mhm, und hat gesagt, Bika, hör mal, kannst du mir sagen, an welchem Ort mein Opa da stand? Und dann habe ich gedacht, Moment, wie kann ich das denn machen? Und natürlich, es gibt auf einer Plattform eine Art Orterkennung. Ich habe diesen Ort, ich habe so eine Stelle aus diesem Foto, wo mein Opa mal am Reisen war, genommen und dieser App das gezeigt.
Boah, spannend.
Und sie hat mir ausgespuckt, dass es in Irland war.
Aha.
Ich so, Papa, ich konnte das wirklich nicht glauben. Dein Vater war hier auf diesem Foto in Irland in irgendeiner Stadt unterwegs.
Mhm. Aber ist die, wie Kirche, sicher ist das, dass das so stimmt?
Also die Kirche, die Burg, mhm, die Landschaft, die kleinen Bäume, alles. Also es war alles so auf dem Foto, wie jetzt man gerade das auch in der, ja, Google-Bildsuche findet.
Ja.
So, und er so, Wahnsinn, faszinierend. Und ihm bedeutet das so viel. Und ich frage mich,
das jetzt zu wissen?
Genau. Mhm. Ich frage mich einfach, ob wir einfach noch nicht, ich sag mal, alt genug sind, um das zu verstehen, wie wichtig sowas ist.
Ja.
Ob wir dann irgendwann sagen werden, wir fangen jetzt auch an mit Stammbaumforschung.
Ey, wer weiß, wer weiß. Ich finde, das regt auf jeden Fall so ein bisschen, also regt jetzt bei mir auch ein paar Gedanken an, dass ich ein paar Fragen an, dass ich sage, vielleicht, ey, mache ich das mal, nehme mir die Zeit,
ja,
und frage nochmal ganz genau nach, wer und was das nochmal war. Vor allem, weißt du, was mein Problem ist? Diese Fotos, die ich auch immer so von meiner Mom gezeigt bekomme, die sind in kyrillischer Schreibschrift. Ich kann die nicht lesen. Ich weiß nicht, was da steht, wer das ist.
Sehr schwierig, stimmt.
Ich kann höchstens mal das Jahr noch herausfinden.
Ja.
Also das ist auch mal das Ding, wenn man das irgendwann so vererbt, da muss man erstmal entziffern.
Absolut. Es ist ein langer Weg, aber fand ich total spannend,
ja,
und faszinierend und
richtig
kam
spannend
da mit sehr vielen Gefühlen aus diesem Keller raus und hab, und er hat gesagt dann noch, ja, wenn ich noch Fragen habe, dann rufe ich dich
oh,
an. Ich so,
süß,
ja, auf jeden Fall, machen Sie das.
Also, hast du ein Foto gemacht von diesem Raum?
Leider nicht,
es ist auch sehr persönlich.
Es ist sehr persönlich,
ja,
und ja, hat mich sehr berührt und musste jetzt mit dir darüber sprechen.
Verstehe ich, richtig schön.
Ja.
Ja, ich hatte tatsächlich auch vor kurzem ein Gespräch mit meiner besten Freundin. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht,
liebe
ob sie
Grüße
diesen Podcast hört. Wahrscheinlich nicht, aber falls schon. Ich bin mit ihr schon mehr als mein halbes Leben befreundet. Und sie hatte vor kurzem Geburtstag. Und wie es halt so ist, auf so einer längeren Autofahrt mit der besten Freundin, man muss sagen, wir sind sehr ähnlich aufgewachsen. Sie hat auch eine Migrationsgeschichte, auch eine alleinerziehende Mama. Und wir haben irgendwie relativ schnell uns total gut verstanden und sind seitdem irgendwie besser. Best Friends Forever. Es ist total sweet, ich weiß das total zu schätzen und weiß, dass es total ja, nicht normal ist und wir wohnen auch nicht immer in derselben Stadt, aber es ist voll schön, da jemanden zu haben, der ganz genau weiß, wo du herkommst, der weiß, wie deine Wohnung aussah, der weiß, wie deine Mama im Restaurant sich benimmt.
Wie? Erklär's mir mal,
okay,
bitte, was meinst
darüber
du
haben wir, okay, darüber haben wir auch geredet, weil das hat sie tatsächlich nachhaltig geprägt, hat sie mir gesagt. Als ich irgendwie so 15 war, waren wir in so einem chinesischen All-You-Can-Eat,
mhm,
natürlich. Man geht ins chinesische,
ja,
All-You-Can-Eat.
Ja, 10 Euro, glaube ich, ein Buffet.
Genau, sowas.
Heute geht das ja nicht mehr.
Ja, und ich sag mal so, meine Mama hat schon auch ein bisschen so dieses, ey, deine Brüder sind gerade nicht hier, diese Frühlingsrollen, die isst jetzt niemand, ich packe sie vielleicht in eine Serviette und packe sie ein in die Tasche.
Kennen wir.
Und das hat meine beste Freundin damals für immer gemerkt, weil sie hat das dann auch gemacht. Und seitdem redet sie immer noch darüber, wie damals meine Mutter ihr beigebracht hat, das so bei einem All-You-Can-Eat ab und zu mal zu machen. Nein, ne? Also soll man natürlich
nicht.
Ich mache das immer noch.
Also ich mache das im Hotel zum Beispiel, wenn da ein paar süße Croissants liegen, dass ich dir dann eine Serviette einpacke und mitnehme.
Ich hatte
gar kein Problem.
Ich hatte ja auch schon gesagt, dass es man, ne, All-You-Can-Eat-Buffet, meine Mama macht das bis heute, wenn sie irgendwo im Urlaub ist, dass man das so ein bisschen...
Ja, wahrscheinlich hat das einfach was mit unseren Wurzeln zu tun, dass wir damals so wenig hatten und heute hier... Einfach ein bisschen mehr mitnehmen.
Bestimmt, bestimmt. Und dann haben wir so ein bisschen reflektiert über einen ganz besonderen Moment, als wir beide, wir haben damals, als wir uns kennengelernt haben, war das ein sehr migrantisch geprägtes Umfeld, das wir, in dem wir uns kennengelernt haben. Das heißt, wir hatten unfassbar viele Menschen um uns herum, die alle möglichen Geschichten hatten, Migrationsgeschichten. Also da war wirklich von Türkisch über Arabisch, über Ukrainisch, über Russisch, über Philippinisch, also wirklich sehr, sehr, sehr viel Unterschiedliches. Und wir waren ja auch in so sozialen Brennpunkten, beide auch in zwei verschiedenen sozialen Brennpunkten, also sind immer von einem sozialen Brennpunkt zum anderen. So war das irgendwie, so war unsere Teenie-Zeit. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das kam, irgendwie haben wir so miteinander schon geredet und haben irgendwie darüber, weil manchmal geht es einem auch nicht immer so gut in solchen Umfeldern, da kommt es auch natürlich voll drauf an, es gibt tolle Leute, die da trotzdem sind, wir hatten tolle Freundinnen, wir hatten ganz, ganz liebe Menschen um uns rum, es gibt aber auch die Menschen, die vielleicht manchmal einem nicht ganz gut getan haben oder so, oder die wir irgendwie, mit denen wir nicht ganz so, wir haben nicht so related zu denen oder hatten irgendwie immer mehr nach der Zeit so ein Gefühl zu sagen, ey, irgendwie fühlen wir uns hier nicht so wohl, die Sachen, die wir mitbekommen, fühlen wir irgendwie nicht so. Also weißt du, gerade in so sozialen Brennpunkten, da bist du ja auch aufgewachsen. Ja, man sieht da halt Shit, so man sieht da halt Scheiße, die wirklich nicht cool ist.
Ja, aber also dadurch, dass es natürlich sehr viele Menschen sind aus armen Verhältnissen, die wenig Geld haben, die wenig Chancen haben auf Bildung, bleibt natürlich vielen vieles verwehrt und deswegen wurden da auch Mülltonnen angezündet. Unsere Filiale von einer Bank stand mal in Flammen, bei einem Supermarkt wurde eingebrochen. In diesem Viertel bin ich aufgewachsen.
Ja, Dönerbudeneinbrüche, Polizeispiegel abgeht. Also man kann nicht genug betonen an dieser Stelle, dass es selbstverständlich schwierig ist, zu sagen, ne, irgendwie migrantisch geprägte Umfelder sind so. Das ist natürlich
nicht pauschal. Und da haben ja nicht nur migrantische Familien gelebt.
Exactly.
Das waren wirklich einfach Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen.
Genau. Und das kann man nicht genug betonen, dass man das nicht pauschalisieren soll, dass dieses Stereotyp nicht weiter irgendwie sich verfestigt von den Kriminellen irgendwie, weiß ich nicht.
Nein, also, es ist das Problem der Klassengesellschaft in Deutschland. Es geht darum, dass einfach sehr viele Menschen, wenn sie aufwachsen arm, bleiben sie oft arm. Und da muss einfach Deutschland auch viel mehr tun, damit man Menschen in andere Milieus reinbringt, natürlich. Ja. Und dann verstehe ich auch, was du sagst.
Und wir hatten
dass man da ausbrechen.
Wir hatten auch irgendwo diese, das gibt es ja auch, dieses Phänomen, dass man sich selbst so total von seiner Identität irgendwann abkapselt oder sich auch so nicht wahrnehmen möchte. Mhm. Und das hatten wir ganz krass, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht mehr die sein, die wir sind. Was voll schade ist, rückblickend, weil durch ganz viele Prozesse bin ich da jetzt auch gerne wieder zurückgekommen und habe mich mehr wieder mit diesen Wurzeln oder auch mit dem, da wo wir gelebt haben und alles, dass ich da doch wieder irgendwie zurück bin und mich damit mehr auseinandergesetzt habe. Aber wenn du jung bist oder vielleicht noch ein Teenie, willst du da manchmal auch einfach ausbrechen von. Du willst dich davon distanzieren. Uns ging es so. Und ich weiß noch einen einzigen Moment, und wir haben darüber so gesprochen und uns daran erinnern, wie wir am Hauptbahnhof damals saßen und so runtergeschaut haben. Und am Hauptbahnhof waren auch halt so, du kennst das bestimmt, so Ecken, die einfach nicht so schön sind. Mhm. Und dann haben wir, wie es so ist, warum ist man als 15-, 16-Jährige da am Hauptbahnhof? Keine Ahnung, weil das der Ort war, wo wir irgendwie noch sein konnten oder irgendwie das Gefühl hatten, hier können wir sein, hier werden wir vielleicht nicht gestört, keine Ahnung. Und dann haben wir so drüber geredet und haben gesagt, wir brauchen neue Freunde.
Ah, okay.
Wir haben wirklich diesen einen Aha-Moment gehabt, dass wir sagen, ey, irgendwie geht's uns gerade nicht mehr gut. Mhm. Wir müssen was verändern. Wir brauchen neue Freunde. Und wir waren beide so, ja, brauchen wir. Und ich weiß noch, wir haben das damals sogar auf eine Serviette geschrieben. Diese Serviette hat sie gesagt, bis heute hat sie die. Wir haben das manifestiert.
Dass ihr neue Freunde braucht.
Ja, wir haben gesagt, wir brauchen ein neues Umfeld.
Aber woher kam dieser Wunsch, dieser Gedanke, Also ich meine, man muss ja auch, also in einem jungen Alter würde ich sagen, ist einem erstmal egal, wo die Freunde herkommen, wie sie sind, weil man versteht sich mit denen oder nicht. Und wie kommt man denn darauf zu sagen, dass man andere Freunde...
Ich weiß es nicht mehr, was das Gefühl so richtig verstärkt hat oder getriggert hat oder so. Aber irgendwie war dieser Wunsch, das war so dieser Punkt, dass man so 16 wird, wo man so oder 17 vielleicht langsam, wo man halt so überlegt, okay, was möchte man als nächstes machen? Ne? Wo geht man hin? Wo fühlt man sich eigentlich irgendwie wohl und wo nicht? Und dann haben wir gesagt, wir brauchen neue Freunde. Und das war dann so der Moment, wo wir tatsächlich ganz viel dafür getan haben, neue Leute kennenzulernen, die nicht aus unserem physischen Umfeld sind, vielleicht auch nicht unbedingt aus unserer Schule. Und als wir das so besprochen haben, hat so jemand, der das so zugehört hat bei unserem Gespräch, weil wir so voll, wow, ja stimmt, das haben wir ja so gehabt. Ich habe das voll verdrängt, dass es diesen Moment gab. Und der hat dann so gesagt, das ist so ein Moment, der gabelt das Leben. Also der, es gibt so, so einen Wendepunkt, Leben. Wie so eine Gabelung. Mhm. Also nicht mal Wendepunkt, weil das würde ja bedeuten, also wobei vielleicht, ich weiß es nicht, aber so, man nimmt halt eine andere Abzweigung. Also weißt du, was ich meine? Man entscheidet so eine Sache und auf einmal geht das Leben in eine etwas andere Richtung. Mhm. Und ich glaube, das war dieser Moment für uns. So
ich
rückblickend.
Glaube, dass das... natürlich nicht alle sagen können, zum Beispiel Menschen, die sich um ihre vielen Geschwister kümmern müssen,
natürlich.
Familie. Und ich glaube, das ist etwas, was schon ein paar Menschen schaffen, auszubrechen, sage ich mal, oder neue Freunde.
Absolut.
Aber nicht alle. Und da fangen dann wieder die ganzen Probleme
absolut,
an.
Absolut, da hast du genau. eine sehr
also
gute...
Also so ein bisschen auch eine privilegierte, nicht Sicht, aber zumindest, dass man alleine schon diesen Wunsch in sich trägt, etwas anders zu machen, ist ja schon etwas, was einem vielleicht auf dem Weg hilft.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, was es war, ob es unsere, wir haben ja wirklich dann trotzdem das Glück gehabt, eine Schulbildung zu bekommen, die auf einem Gymnasium stattgefunden hat.
Vielleicht Eltern, die einen supportet haben.
Genau, Eltern, die einen supportet haben. Dieses Glück hat nicht jeder, das ist uns vollkommen bewusst. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir das so jeweils alleine geschafft haben, also weil wir halt so zusammen in diesem Boot waren und zusammen nicht mehr in diesem Boot sein wollten. Mhm. Das hat uns beiden auch, glaube ich, voll viel Kraft gegeben, zu sagen, ey, irgendwie möchten wir was verändern, wie machen wir das? Und es ist irgendwie wild, dass man sich da mit 15 so eine neue Zukunft ausmalen möchte, weil man es halt nicht mehr aushält.
Hast du da eine Frage der Woche an mich?
Ja, gut, dass du das sagst. Frage der Woche, hattest du auch sowas? So einen Wendepunkt oder standest du schon mal an an so einem Weg, an so einer Gabelung, wo du sagst, ich nehme jetzt die andere Abzweigung vielleicht?
Ich kenne das ja auch. Ich bin ja auch in diesem Umfeld aufgewachsen und ich muss sagen, ich hatte ganz viele tolle Freunde aus migrantischen Familien. Wir haben letztens noch darüber gesprochen, dass uns zum Beispiel so unsere Freunde, die Wurzeln haben in der Türkei, in Syrien, in wo auch immer, also dass die uns immer nach Hause gebracht haben, nach Hause, so um 5 Uhr nachts, 5 Uhr morgens, wenn wir von der Party nach Hause gekommen sind. Das waren ganz, ganz, ganz tolle Menschen um mich herum, also sehr, sehr viele, mit denen wir uns super gut verstanden haben. Wir waren eine große Clique, einfach ganz vielfältig und bunt und haben aber sehr viel Party gemacht. Das war das Problem. Also wir waren nur unterwegs am Wochenende. Wir haben jedes Wochenende, Freitag, Samstag, waren wir feiern, durchgehend. Mhm. Es drehte sich alles darum, am Montag schon zu sagen, in 5 Tagen ist Wochenende, lass uns feiern gehen. Das war so von ganz, ganz vielen Menschen das Ziel. Und ich war an dem Punkt irgendwann, ich habe die Schule abgeschlossen und wollte dann weitermachen, studieren und wusste, okay, wenn ich jetzt studieren will, dann muss ich aus dieser Stadt raus. Ich muss aus diesem Bezirk raus. Ich muss aus diesem Umfeld raus, um für mich persönlich weiterzukommen. Ja. Und dann bin ich sofort umgezogen. Also ich habe sofort die Chance ergriffen, in ein Studentenwohnheim zu ziehen. Bin von Essen aus dem Sozialbrennpunkt in ein Studentenwohnheim in Düsseldorf gezogen und hatte dann auf einmal ein ganz anderes Umfeld. Und es hat sich ganz anders angefühlt. Und das war, glaube ich, bei mir so diese Veränderungen in meinem Leben.
Ja, und das ist so wild, weil also im Prinzip hatten wir den Wunsch aus der Klasse, aus dieser ganz unteren Klasse, in der wir waren, auszubrechen und irgendwie hochzukommen.
Ja.
Also das, wenn ich so abstrakt drüber nachdenke, war es das wahrscheinlich.
Ich habe auch mit keinem Menschen darüber gesprochen. Ja. Es war nie Thema bei uns in unseren Freundeskreisen, dass wir weitermachen wollen. Für viele war das gar kein Thema. Einfach am Ort, also da bleiben, wo man auch irgendwie herkommt, gefühlt. Also du hast, glaube ich, irgendwann gesagt, Das hat Markus Lanz mal gesagt. Ja. Was hast du nochmal? Wie
ja, der Satz? Hat in einem Interview, das habe ich mir irgendwie so gemerkt,
wir bleiben, wer wir sind. Wir bleiben, wer wir sind. Und das war
dass
die Stimmung.
Dass man so ein paar Denkmuster nicht vergisst irgendwie.
Genau. Ja. Das war die Stimmung in unserem Freundeskreis. Wir bleiben, wer wir sind. Wir bleiben hier. Ja. In Bergmannsfeld. Ja. Bergmannsfeld ist ein Stadtteil von Essen. Es wurde jetzt über die letzten 10 Jahre noch ordentlich dramatischer. Da habe ich gehört von einigen Leuten. Also was zum Beispiel Mülltonnen anbrennen angeht.
Okay, krass.
Und da war ich auch froh irgendwann, dass meine Mama da ausgezogen ist, weil sie ist dann halt da geblieben. Und ja, es war schon.
Ich hatte aber auch das Gefühl, meine Mutter hat auch alles daran getan, um das zu supporten, weil sie wusste so, hier, ey, ich bin zwar hier, wir sind hier, aber eigentlich gehörst du, also will ich nicht, dass du hier bist, will ich nicht, dass du hier aufwächst. Ich will alles dafür tun, dass du hier rauskommst irgendwie.
Auf der anderen Seite, also, meine Mutter hat gesagt, guck doch mal, was ihr in Deutschland habt. Wir sind jetzt, also zum Beispiel, ich war, weiß ich nicht, wie alt. Dann sagt sie, ja, guck mal, vor 6 Jahren warst du noch in Russland. Und jetzt bist du in Deutschland. Ja, okay, wir leben halt in einem Hochhaus. Und hier passiert viel. Aber guck mal, du gehst zur Schule, du kannst mit deinen Freunden ausgehen.
Klar,
was für ein Leben. Klar. Sie hat das immer so optimistisch gesehen. Und ich dann natürlich mit ihr.
Ja, okay.
Aber der Wunsch, mein persönlicher Wunsch, mehr aus meinem Leben zu machen, als nur da zu bleiben, war da. Und dann bin ich genau weggegangen.
Ja, und man muss dazu sagen, da spielen ja so viele Dinge mit rein. So viele Hindernisse, die man hat, so viele Menschen, die nicht rauskommen, so viele Menschen, die irgendwie kein Geld, keinen Zugang, keine Möglichkeit haben zu verstehen, irgendwie, wie macht man was, wo, unterbezahlte Jobs, man hustelt, keine Ahnung. Also wirklich so viele Dinge bestimmen im Endeffekt, welchen Weg du einschlägst. Und ganz vieles davon hat man nicht in der Hand. Mhm. Und ja, irgendwie ganz komischer Moment.
Ich finde das so witzig auch teilweise. Ich schreibe manchmal mit ein paar Leuten auf Instagram oder auf WhatsApp von früher, die auch alle in diesem Stadtteil gelebt haben. Und manchmal fragen mich so Leute, na, du auch von Essen-Bergmannsfeld jetzt gerade hier unterwegs in Berlin oder so? Oder auf, oh cool, du bist beim Radio? Aha, ja, verstehe. Wie hast du das denn da rausgeschafft? Und da werden auch mal so Witze gemacht und irgendwie... Du hast einen Absprung geschafft, schreiben mir immer so manchmal so Leute von früher.
Ja.
Ich so, oh Mann, ich will das, ich fühle mich ja auch total schlecht.
Es ist komisch, ne, das so zu hören.
Weil warum
manchmal
solltest du den Absprung nicht geschafft haben? Du hast es genauso verdient.
Ja. Absolut.
Das ist so das Feeling dabei, ja.
Krass. Absolut. Und irgendwie beschäftigt mich das auch noch ganz lange, weil ich glaube, manchmal darüber zu sprechen, wirkt auch vielleicht komisch. Und vor allem, wenn man jetzt so weiß, wo wir gerade sind. Wir sitzen hier mit, wie gesagt, wieder 2 Mikros in so einem komischen Glaskasten und reden über Dinge. Und irgendwie ist es so manchmal total absurd, da manchmal darüber nachzudenken, welche Schritte dazu geführt haben, dass wir hier sein konnten.
Ja.
Und ich nehme nichts davon für selbstverständlich.
Und ich würde, glaube ich, wenn ich nicht ausgezogen wäre, wenn ich, glaube ich, ja, diesen Weg nicht gegangen wäre, ich hatte auch einfach, glaube ich, viel Glück auf diesem Weg, dass ich hier gelandet bin, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, Glück gehört leider auch immer dazu. Aber auch Können und Arbeiten, aber ja, auch Glück
absolut,
leider.
Absolut, absolut, auch definitiv viel Arbeit, aber... ich würde auch sagen, ich würde jetzt auch heute nicht über die Europawahl zum Beispiel sprechen und so über politische Sachen. Ich weiß nicht, also ich musste mich irgendwann sehr krass so natürlich in meinem Job beschäftigen mit Politik und mit sehr schwierigen, komplexen Zusammenhängen, gesellschaftlich-politischen Themen, die ich dann langsam angefangen habe zu verstehen. Und jetzt haben wir ja bald am 9. Juni die Europawahl.
Ja.
Und
auch etwas, was mich früher gar nicht so interessiert
genau,
hat.
Genau, etwas, also du würdest dich mit deinen Leuten, also damals mit 18 hast du dich nicht über eine Wahl unterhalten.
Nee.
Alles andere war wichtiger als eine Wahl.
Ich habe gedacht, das interessiert mich nicht, das juckt mich nicht. Aber das ist ja diesmal sogar ab 16 möglich zu wählen.
Genau,
ne?
Ab 16. Ja, und da ist die Frage, weil dir ja auch, vielleicht eine kleine Frage der Woche auch nochmal an dich.
Ja.
Gehst du wählen?
Klar. Also mittlerweile ja. Und dass ich jetzt so klar sage, auch das war noch nicht immer so, weil ich habe früher wirklich auch mit dem russischen Pass, den ich hatte, ganz, ganz lang gedacht, betrifft mich nicht, interessiert mich nicht, beschäftige ich mich nicht mit.
Ja.
So. Aber jetzt alleine, wenn man so drüber nachdenkt, was so in letzter Zeit im Internet viral gegangen ist, desto mehr denkt man sich, okay, es ist super wichtig für die Demokratie irgendwie einzustehen und zu wählen und diese Stimme, die man ja hat, die ich ja jetzt habe mit dem deutschen Pass, zu nutzen. Ja,
du
kannst leider nicht, oder? Weil du hast ja einen russischen Pass immer noch.
das ist ein großer Pain. Das tut weh. Das tut weh im Herzen, darüber zu sprechen, dass ich nicht wählen kann. Ich habe leider immer noch keinen deutschen Pass. Ich bin dran. Ich war jetzt vor einigen Tagen in der Ausländerbehörde, weil ich noch was mit meinem Aufenthaltstitel klären wollte. Ja, also der neue Pass, den ich bekommen habe, muss da drauf auf den Aufenthaltstitel. Deswegen war ich da und habe ich nochmal nachgefragt. Leute, ich brauche einen deutschen Pass. Ich habe vor 4 Monaten eine Mail geschrieben. Kommt da noch irgendwas? Oh. Und sie hat gesagt, tut mir leid. Es tut mir total leid, aber es ist so, dass man jetzt monatelang warten muss. Ja. Also ich kann bei dieser Wahl nicht mit abstimmen. Eine Stimme weniger. Ich würde jetzt gerne sagen, Leute, wenn ihr wählen könnt, wählt bitte für mich mit. Aber es gibt nur eine Stimme.
Ja, und zwar eure.
Und sie entscheidet über die Demokratie in Deutschland. Wenn wir jetzt so ein bisschen schauen nach Russland, was da jetzt gerade los ist. Oder wir haben auch über Georgien letztens gesprochen. Ja. Über die Gesetze, die da jetzt gemacht werden. Gegen die Menschen protestieren. Wir merken natürlich, hier läuft in Deutschland vieles auch nicht richtig. Aber wir haben die Chance abzustimmen. Und deswegen ist es so wichtig.
Und zwei, vielleicht auch noch so, das sie zu nutzen auf jeden Fall. Ja. Und ich finde so zwei Sachen, wenn ihr nicht wisst, wen ihr wählt oder wählen wollt, es gibt ja mittlerweile diese ganzen Wahlomaten, die man ausprobieren kann, die helfen einem wirklich. Also da kann man einfach abstimmen in so einem Quiz, für was man mehr ist und für was weniger. Und da kann man sich vielleicht sogar schon ein bisschen informieren. Und das Zweite ist, wenn man nicht da ist, was ich jetzt gemacht habe, ist die Briefwahl beantragen. Das geht einfach mit einem QR-Code innerhalb von 2 Minuten. Also ich werde auf jeden Fall diese Stimme nutzen, weil ich weiß genau, das ist auch ein, irgendwie, wir hatten ja vorhin das mit den Privilegien, das ist auch eins.
Das ist ein großes Privileg, nutzt die Stimme bitte auch, damit ist hier unser nette Mädchenaufruf getan.
Und die Fragen der Wochen auch alle ein bisschen abgehandelt, oder?
Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt up to date, oder, was in unserem Leben so abgeht.
Na gut, lass uns mal zum Jetzt-Talk, was ja in dieser Folge auch eine Kombination aus der Polster der Woche ist, weil wir haben eine ganz, ganz tolle DM und eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen.
Genau, von Dasha. Dasha hat diese DM uns geschickt als Follow-up zur letzten Folge. Da hast du, Valeria, über deine langen Haare gesprochen, die du früher nicht abschneiden wolltest. Über deine, ne, das war früher.
Wo ich viele Komplimente bekommen habe.
Du hast viele Komplimente bekommen.
Die ich dann aber abgeschnitten habe.
Richtig. Also für dich waren diese langen Haare das Symbol der Weiblichkeit, das wurde dir so eingeredet.
Aber als ich dir das erzählt habe, warst du so, kennst du nicht.
Ja, guck dir mal meine Haare an. Also meine Haare, ich musste sie, weißt du, wie lange ich die heute morgens teilen musste, damit sie so, ich habe ja so von Natur aus sehr viele Locken. Und meine Lockenhaare sehen aber in, wenn ich nichts mit denen mache, habe ich so einen Strubbelfederkopf. Also wirklich, ist so richtig.
Und deswegen machst du sie nicht noch länger, meinst du?
Die wachsen nicht. Aha, also die,
okay, aber warum Haartalk? Erzähl
mal. Warum Haartalk? Wir möchten gerne jetzt erstmal Daschas Sprachnachricht euch vorspielen und dann wisst ihr Bescheid, worum es geht.
Also ich bin Künstlerin und ich habe gerade aktuell eine Arbeit dazu gemacht, was Haare für eine Bedeutung haben für Frauen in Osteuropa. Und ich bin da auf was gestoßen, und zwar seit so 15 Jahren gibt es den trending Begriff Real Slavic Hair. Und das sind Haare, die auf dem Echthaarmarkt als besonders wertvoll gehandelt werden. Also ich glaube, da stecken so ganz viele verschiedene Dinge dahinter, also auch sowas wie so Sexismus und Rassismus. Und dann habe ich auch super viel dazu recherchiert, dass es tatsächlich so ist, dass für viele Frauen in Osteuropa halt dieser lange Zopf, die langen Haare, oft auch dieser geflochtene Zopf, irgendwie so eine krasse Bedeutung hat und auch sowas wie Statussymbol ist. Und es gibt in alten, so slawischen Hochzeitsriten, gibt es ganz oft so Bräuche, wo der Braut der Zopf in irgendeiner Art neu frisiert wird vor der Hochzeit. Und währenddessen singt sie und ihre engsten, vertrauten Frauen, singen dann Klagelieder. Also die Braut beklagt dann den Verlust ihrer Jugend und Freiheit und feiert natürlich auch so den Beginn ihrer neuen Lebensphase.
Erstmal danke dir für deinen krassen, wertvollen Input.
Und vor allen Dingen danke dir, dass du uns in ungefähr das krasseste Rabbit Hole entlang geschickt hast.
Wir würden lügen, wenn wir nicht sagen würden, wir saßen gestern bis nachts 1 Uhr und haben recherchiert.
Haben wir wirklich. Ich finde es gar nicht so leicht, da durchzusteigen. Also erstmal habe ich versucht zu verstehen, was ist Slavic Hair?
Genau. Slavic Hair, das ist wirklich ein Begriff, der sich seit wirklich langer, langer Zeit verfestigt hat auf diesem Echthaarmarkt. Und ich kann mal ganz kurz vorlesen, es gibt so ganz viele Seiten, teilweise Edelboutiken, die Haare verkaufen, Echthaare verkaufen, die zum Beispiel das slawische Haar so beschreiben. Es ist wohl bekannt, dass slawisches Haar als das Beste weltweit gilt. Es wird wegen seiner weichen, seidigen Struktur, seines natürlichen Glanzes und seiner Geschmeidigkeit geschätzt. So, dann slawisches Haar zählt zu Recht zu Crème de la Crème in der Welt der Haarverlängerung.
Wow.
Oder unser Ziel ist es, Millionen von Frauen auf der ganzen Welt mit langem, seidigem, schönen und gesunden Haar glücklich zu machen.
Ja. Also man merkt direkt ein ganz bestimmtes Schönheitsideal, was damit einhergeht. Und ich denke auch ein bisschen an dieses Stereotype-Bild der osteuropäischen Frau mit diesen langen, irgendwie blonden, vollen Haaren oder so, das einem ja immer wieder begegnet, in der Popkultur zum Beispiel. Und was ich aber auch, es gibt noch so zwei andere Begriffe, die ich gelernt habe jetzt durch diese Recherche. Das eine ist Virgin Hair. Also jungfräuliches Haar, und das ist dabei total beliebt und deswegen auch so selten und so teuer. Das bedeutet unbehandeltes Haar.
Komplett
also
roh.
Roh ohne Kopf. Farbe oder so. Und auch wenn man danach weiter verarbeitet, sagen wir mal, man hat sehr dunkles, schwarzes Haar oder so, das würde man, wenn man daraus Extensions macht, färben oder so oder irgendwie mit noch so chemischen Stoffen. Und das ist dann nicht mehr Virgin Hair, so verstehe ich das zumindest.
Und Virgin Hair ist besonders teuer.
Virgin Hair ist so, genau, besonders teuer, und die Leute verkaufen ja teilweise ihre Haare und beschreiben das so, beschreiben dann so ihre Pflegeprozesse, und die sind dann so, ich benutze keine Hitze, kein Föhn, kein Glätteisen, kämm sie nur ganz selten, aber wasch sie sehr regelmäßig, also erzählen dann wirklich in wirklich peniblen Schritten, wie sie dieses Haar pflegen, dass es aber total unberührt trotzdem ist von anderen chemischen Mitteln.
Hast du schon mal überlegt, Extensions zu machen?
Ich hatte mal welche.
Nein!
Aber...
Was ist das bitte für ein Fun-Fact über dich? Ich wusste das nicht.
Ich weiß, das ist lange her. Das war zu der Zeit, wo ich dir gesagt habe, ich habe mein migrantisches Umfeld, 15, 16, meine beste Freundin und ich. Ja, aber bevor... Ne, es war kein Slavic Hair, um Gottes Willen.
Kunsthaar wahrscheinlich.
Kunsthaar, safe, irgendwelche billigen Extensions. Und jetzt kommt's, die waren bunt.
Ah, okay.
Ich hatte bunte Extensions. Also, ich hatte verschiedene.
Eine wilde Maus.
Ich war eine wilde Maus.
Oh, genau. Das Wort Maus ist wieder gefallen.
Wir haben doch eigentlich gesagt, wir machen das
ja,
nicht
wir machen
mehr.
Das nicht.
Okay, also, ich hatte auf jeden Fall so, da mal eine blaue Strähne, da mal eine grüne, da mal. Ich sah aus wie ein Papagei, rückblickend. Keine Ahnung, warum ich dachte, das wäre cool. Jugendsünde.
Naja.
Hattest du Extensions?
Nein, ich habe auch nie drüber nachgedacht.
Okay.
Aber generell kann man sagen, Extensions aus echtem Menschenhaar, die werden immer beliebter, das zeigen mehrere Untersuchungen. Ich habe zum Beispiel eine Untersuchung gefunden aus den USA, und da wird schon vorausgesagt, dass in den nächsten Jahren die Nachfrage nach Perücken und Extensions aus echtem Haar immer größer sein wird und der Umsatz deutlich steigen wird. Vor allem gerade jetzt bei Millennials und der Gen Z sind Extensions super beliebt, einfach meistens, weil es ja gut aussieht, also so wird auch sehr oft in Werbung oder wenn wir jetzt an die Kardashians denken, so die alle, also man sieht ja auch Vorbilder mit langen Haaren und so und möchte das auch, mehr Volumen und so weiter, aber Extensions werden natürlich auch bei Haarausfall,
finde ich voll spannend,
bei Männern und Frauen gebraucht, klar.
Weil ich dachte, lange Zeit ist so jetzt dieser Bob eigentlich so ein Ding,
der
also
Bob.
So dieser richtig kurz, so ein richtig, ja, aber den kann, ja.
Der
ja.
war mal bei hier, Spotty Spice, bei Victoria Beckham mal,
ja,
den, aber
oder
der kommt wieder
vielleicht
her.
Ein bisschen neuer noch, Hailey Bieber oder so.
Stimmt, genau. Ja, und Echthaar ist natürlich teurer als künstliches Haar. Meist halten die Haare da länger und können besser gestylt werden, gewaschen werden, sehen natürlicher aus. Und der Preis hängt da davon ab, wie lang, welche Farbe und wie die Qualität ist. Und Haarfachleute sagen, je heller das Haar, desto teurer ist es. Und da habe ich, es ist ein bisschen eine schwierige Zahl, bei blondem Haar pro Kilo kostet das teilweise, jetzt halte ich fest, rate mal, pro Kilo.
Pro Kilo?
Blondes Haar, echt Haar. Wie
also
teuer
ich mein,
ist das?
Gut,
wie viel musst du
wie viele
kommen?
Haare muss man haben, um ein Kilo zu haben, ist die eine Frage, die ich für sehr schlecht im Schätzen. Aber also ich habe vorhin schon mal, ich habe mal gesehen, dass Extensions von so blonden Slavic Hair mehrere tausend Euro kosten können. Deswegen denke ich auch, mehrere tausend Euro.
Also
viele
so
Tausende.
6.000 Euro
krass.
Pro Kilo.
Richtig krass.
Und jetzt kommt das, was kritisch an dem Ganzen ist, und wir werden darüber auch sprechen. Bei dunklem Haar würde man 400 Euro grob zahlen dafür.
Ah ja. Ja, das ist total wild. Ich fand es auch voll spannend. Es gibt da ein Buch dazu, Entanglement heißt es, von Emma Thalo. Sie ist Professorin für Anthropologie und beschäftigt sich unter anderem eben auch mit über Haare, mit Haaren, mit Körpern, mit Fashion und sowas.
Danke, Dasha, dir an dieser Stelle, dass
genau.
du uns das Buch auch genannt hast.
Ja.
Deswegen haben wir diese Quelle.
Total wertvoll. Und da steht zum Beispiel drin, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen, wie gesagt, Rabbit Hole gestern ging noch später. Die größte Herausforderung ist wohl halt menschliches Haar zu bekommen. Und entweder muss man eben freiwillig dieses Haar geben oder man wird natürlich überredet durch welche Faktoren auch immer. Und da war ein Satz, der mir total im Kopf geblieben ist. Und wir hatten das vorhin mit der Klasse. Das überzeugendste Argument, seine Haare zu spenden, ist Armut.
Ja.
Also das ist ja auch eine Form von Überreden. Absolut. Auf eine Art, also das wird da ganz viel beschrieben. Es dauert eben super lange, Haare wachsen zu lassen. Wir kennen das alle. Und der Bedarf ist total groß, weil Extensions überleben ja meistens nur ein paar Monate. Mhm. Und zum Beispiel, es gibt auch Perücken, die können vielleicht mal ein Jahr oder wenn die hochwertiger sind, die Perücken dann länger. Aber im Endeffekt ist also die Nachfrage größer als das Angebot.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und das macht es eben gerade so lukrativ.
Absolut, ja. Und du sagst es ja schon, Armut, Haare stammen oft aus Regionen mit viel Armut. Zum Beispiel aus der Ukraine. Es gab da jetzt mehrere Untersuchungen, auch von britischen Journalistinnen zum Beispiel, vom der Guardian, das ist die britische Zeitschrift. Da hat ein Journalist mehrere Frauen aus der Ukraine getroffen, um mit ihnen über Echthaare zu sprechen und hat dann herausgefunden, dass da wirklich sehr viele ukrainische Frauen sich ihre Haare abschneiden lassen und dafür Geld bekommen. Es gibt ganz viele Werbeplakate nach überall in den Städten dort und auf Instagram wird das beworben, dass man sich die Haare abschneiden lassen kann und dafür Geld bekommt. Und teilweise werden die Haare von nicht ausgebildeten Friseuren abgeschnitten. Also man bekommt ja kaum so eine professionelle Unterstützung dabei, wenn man da so sitzt und seine langen Haare hat und da kommt jemand und sagt, ja, ich gebe dir jetzt Geld dafür. Es gab da auch schon traumatische Erfahrungen bei jungen Frauen, wo ein Typ da stand, der überhaupt gar keine Friseurerfahrung hat und die einfach nur Geld.
Aber da kommt es wahrscheinlich voll drauf an, wo man hingeht, weil ich habe auch gesehen, dass es wohl doch einfach so dieses, du spendest deine Haare oder du verkaufst deine Haare und du kriegst kostenlos dann irgendwie den Haarschnitt natürlich. Also das ist wahrscheinlich
genau.
Total je nachdem, ne, wo man da
hingeht.
Weil das
ja hingeht. Eben so ein schon korruptes Geschäft an vielen Stellen. Es gibt natürlich auch viele Missstände und die Frauen bekommen vergleichsweise sehr wenig Geld dafür, dass sie ihre wunderschönen langen Haare abschneiden. Mhm. Aber das Geld reicht für viele, um die Familie zum Beispiel zu ernähren, um das Kind in einen Sportunterricht zu schicken, um sich vielleicht Urlaub leisten zu können. Also zumindest, wenn man da jetzt irgendwie noch mehr dazu spart. Und für diese Frauen dort ist das viel Geld. Aber ja, das Paradoxe daran ist, das hast du auch schon angesprochen, also diese Frauen, die Haare abschneiden lassen aus armen Regionen, machen das ja eigentlich erstmal für sich. Und die Frauen, die diese Haare bekommen, stammen meist aus reichen Milieus. Mhm. Weil diese Haare werden oft für Edelhaarboutiquen gemacht, für reiche Menschen. Das heißt, die einen bleiben weiterhin arm.
Ja.
Mit 40 Euro irgendwie für die Haare kann man jetzt auch nicht viel machen, außer kurz vielleicht was zur Seite zu legen. Und die Reichen, die tragen die Haare weiter als Statussymbol.
Ja, und die Dasha, die uns ja das Thema vorgeschlagen hat und sich so krass damit beschäftigt hat und in der Kunst verarbeitet hat, die hat dazu auch gesagt, dass sie diese Ambivalenz so spannend findet. Also dieses, wir übersexualisieren vielleicht auch Frauen aus Osteuropa total, hier im Westen oder hier in Deutschland vielleicht auch irgendwo. Und diese Haare sind so viel wert und wir zahlen dafür richtig viel Geld und es ist ein Schönheitsideal und oh, schön und keine Ahnung, tolle Frau. Aber wenn diese Frauen hierher kommen, dann werden sie nicht so behandelt vielleicht. Oder
ihre Abschlüsse nicht
werden nicht anerkannt. Genau. Und dann ist es halt wieder so dieses komische Ding. Also irgendwie sind deine Haare zwar viel wert, aber auch nur deine Haare oder was. Also das ist schon absurd.
Ja, und dann gibt es dieses eine Bild von der osteuropäischen Frau, haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Lange blonde Haare, schlank, vermeintlich schön. Es gibt sehr viele Bilder von solchen Frauen in Serien, auf Social Media. Und ja, für viele Frauen ist es ja auch irgendwo ein empowernder Moment vielleicht, diese Haare abschneiden zu lassen, um wegzukommen von diesem sexistischen Klischee, von diesem Klischee einer angeblich typisch aussehenden osteuropäischen Frau.
Das war es ja bei mir ein bisschen.
Ah,
auf eine Art.
Ja.
Also es hatte nicht so richtig, glaube ich, oder ich konnte es zumindest nicht so vielleicht verbinden, aber ich habe es ja schon auch ein bisschen abgeschnitten, weil ich meinte, ich will mich damit nicht mehr so identifizieren. Wobei das ja da nochmal ein ganz anderer Kontext ist. Also ich schätze, Frauen, die das irgendwo in Osteuropa machen, wenn die das empowert, dann aus unterschiedlichen Gründen, als jetzt hier bei mir in so einer total privilegierten Situation in Deutschland.
Ich kenne eine Frau aus engem Familienkreis. Sie hat mir tatsächlich auch die Geschichte erzählt, dass sie wirklich einen Tag, also es war vor 30 Jahren, also noch in der Sowjetunion, hat sie sich einen Tag vor ihrer Hochzeit die Haare abschneiden lassen. Und der Mann hat sie angeguckt, also der Zukünftige, einen Tag vor der Hochzeit gefragt. Also wirklich, hat sie super kurz gesagt, was hast du gemacht?
Warum hat sie das getan?
Ich glaube, das war bei ihr auch ein großer, empowernder Moment.
Weißt
zu sagen,
du, ob sie es verkauft hat?
Nein, auf gar keinen Fall.
So.
Also das weiß ich.
Okay.
Sie hat es für sich selbst gemacht.
Okay.
Damals wusste sie, glaube ich, auch noch nichts davon. Und das war schon irgendwie spannend zu hören. Also diese Story, ich habe überhaupt mir gar keine Gedanken dazu gemacht, warum sie das gemacht hat und wie wichtig ihr das vielleicht war. Aber sie meinte schon, ja, ich habe es gemacht. Ich habe es gefühlt in dem Moment. Ich habe geheiratet, einen Mann. Ich war also abhängig dann auch irgendwie von jemandem. Mhm. Und dann noch als eine russische Frau. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt einfach meine längeren Haare abschneiden und hatte Lust auf eine Kurzhaarfrisur. Was natürlich bei der Familie auch ein bisschen kurz für Entsetzen sorgte.
Ja.
Weil das ja damals auch überhaupt untypisch war, dass Frauen kurze Haare haben und mit sehr viel Klischee behaftet.
Ja, spannend. Ich finde auch, das macht jetzt auch ein bisschen so mehr Sinn, wenn ich so drüber nachdenke, wie meine Mutter reagiert hat, als ich mir die Haare abgeschnitten habe. Ja, ich glaube, sie war da nicht so der Fan von und damals habe ich das halt nicht ganz gecheckt. Jetzt so, nachdem ich mich damit befasst habe, was für ein Stellenwert, was für ein Statussymbol das sein kann. Und auch, das Thema ist ja nicht nur schwarz-weiß, ne? Also, das ist spannend. Das macht mehr Sinn jetzt für mich.
Genau. Und die Frage ist auch, das Haargeschäft, das ist ja nicht nur mit Slawischen oder was ist schon Slawisch? Es ist ja auch ein problematischer Ausdruck. Also welche Haare sind damit gemeint? Das ist auch oft nicht klar. Es wird
ich habe mich
so
dann
gelabelt.
Auch gefragt, wenn jetzt unsere Haare, wenn wir die spenden würden, wären die dann Slawisch?
Wäre das meine Slavic definitiv Hair? Nicht.
Also. Aber weißt du, das ist
direkt nach Tonne landen,
da fängt es ja, dir. Ja gut, meine Haare sind auch blondiert und so, das funktioniert schon mal auch nicht. Aber ich meine nur, diese Trennschärfe ist irgendwie so ein bisschen wild. Also aber was ist denn Slavic Hair?
Genau.
Woher kommt das? Wie viele, weil Menschen sind ja nicht nur von einer einzigen Herkunft, sondern man kennt ja auch diese typischen DNA-Tests oder so. Die sind jetzt wahrscheinlich meistens gar nicht so krass aussagefähig und auch meistens total problematisch. Aber da checkt man schon, man hat ja viele Vorfahren und diese Vorfahren sind aus unterschiedlichsten Ländern. Also da überhaupt zu sagen, reines slawisches
Haar, das ist super problematisch.
Das ist einfach ein bisschen
pauschalisierend,
wild.
Absolut.
Und ich habe nämlich auch gelesen, dass da deswegen auch so eine Art Schwarzmarkt entsteht und dass Leute auch das anders labeln, um es besser zu verkaufen oder auch mischen. Also, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, die Haare von da nimmt und die Haare von da nimmt und dann verkauft man das als die Haare von nochmal wo ganz anders. Also, da wird einfach viel, das ist sehr undurchsichtig, wie das passiert und wohin und woher das vor allen Dingen kommt. Das ist in den meisten Fällen richtig schwer nachzuvollziehen. Also, unter welchen Umständen wurden diese Haare geholt und von wem? Das Mindeste, was man auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich Extensions holt, ist, dass es mindestens undurchsichtig ist, woher das kommt und wie
das kommt.
Wenn man
echt Haarextensions holt.
Ja, und was damit auch einhergehen kann, wenn man sich für Slavic Hair aus welchem Grund auch immer entscheiden sollte, das ist halt schon, das war mir gar nicht so bewusst.
Und mir fällt jetzt gerade noch eine kleine Geschichte ein. Ich weiß noch, ich hatte in meiner Kindheit in Russland ein Buch, das war ein junger Ratgeber für Frauen. Und in diesem Ratgeber standen ganz viele verschiedene wirklich Tipps, wie man als Frau in dieser Gesellschaft überlebt. Eigentlich ging es darum. Und da war auch ein Punkt zum Thema, wie schütze ich mich in der Dunkelheit vor Männern.
Okay.
Und ich kann mich so gut daran erinnern, weil ich habe diesen Ausschnitt mehrmals durchgelesen, um zu verstehen, weil da in diesem Buch habe ich erst verstanden, dass es gefährlich ist, möglicherweise als Frau auf die Straße zu gehen. Mhm. Bitte eure langen Zöpfe und Haare zubinden. Wenn ihr nachts oder draußen in der Dunkelheit unterwegs seid, dann kann euch niemand am Zopf ziehen und ins Gebüsch zerren.
Wow, okay, krass.
Das stand da als Tipp, das werde ich niemals vergessen. Vielleicht habe ich deswegen auch nie lange Haare gehabt. Und das zeigt aber auch eigentlich, ja, was zeigt das eigentlich?
Ich weiß es nicht. Es zeigt zum Beispiel, dass es eher Bücher gibt, ich weiß nicht, ob es ein männliches Pendant gibt, also es gibt eher Bücher für Frauen, wie sie sich davor schützen, als Bücher für Männer, die sagen, tut das vielleicht lieber nicht. Weißt du, was ich meine? Also das zeigt es zumindest für mich auch.
Ja, es ist ein altes Buch, aber das war schon sehr heftig und ja, krasses Thema.
Absolut. Und weißt du was? Ich erinnere mich auch an so eine Geschichte, wie meine Mutter zum Beispiel gesagt hat, so ganz stolz mir erzählt hat, dass sie meine Haare so jahrelang, als ich geboren wurde, nicht abgeschnitten hat. Jetzt frage ich mich, oh mein Gott, was ist, wenn sie damals meine Haare verkauft hat? Das müsste ich sie mal fragen.
Konnte sie nur mit deinen Haaren nach Deutschland kommen?
Oh, jetzt macht es Sinn, wie wir uns das leisten können.
Okay, krass. Die Busfahrt nach Deutschland mit deinen Haaren bezahlt.
Ich muss sie wirklich mal fragen.
Frag mal, aber ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen.
Nein, sie wird jetzt nicht die Kinderhaare verkaufen. Egal.
Das zu dem Thema Haare, Echthaare, ein unglaublich großes Thema. Danke dir, Dasha, an dieser Stelle, dass du mit uns deine Forschung dazu auch geteilt hast. Dadia Linder ist die Künstlerin. Da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen auf Instagram oder auf ihrer Homepage. Wir verlinken euch auf jeden Fall ihre Kanäle in den Shownotes. Sie beschäftigt sich auch mit ihrer Herkunft viel. Sie ist selbst 1992 in Russland geboren und in NRW aufgewachsen und arbeitet viel auf, was ihre Wurzeln betrifft
und
in ihrer Kunst.
Total spannend eben so, dass es auch diesen empowernden Aspekt, den sie da auch mit reinfließen lässt. Deswegen, das fand ich total schön und wir haben sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und eigentlich sind wir jetzt auch schon am Ende von unserer kleinen Bahnhofs-Telefonzellenaufzeichnung angekommen. Am Ende gibt es ja immer so, wir machen ja immer das Polster der Woche oder einen kleinen Aberglauben. Und ich weiß nicht, ob ich den jemals schon mal in diesem Podcast erwähnt habe, aber mir ist ein Aberglauben eingefallen, der auch mit was mit Haaren zu tun hat. Und ich möchte gerne wissen, ob du den kennst.
Hau raus.
Weil, es ist ja so ein bisschen, das ist ja ein bisschen wild, was man da so manchmal macht oder hört und ob das was bringt, ist nochmal die andere Frage. Aber ich weiß noch ganz genau, ich war mit meiner ukrainischen Freundin als Kind unterwegs und da war ein toter Vogel auf der Straße. Und dann hat sie auf einmal ganz panisch ihre Haare festgehalten und ihre Luft angehalten und gesagt, das müssen wir tun und schnell vorbeigehen. Und dann habe ich das auch gemacht, habe meine Haare festgehalten, Luft angehalten und bin über diesen...
Warum?
Glaubst du, ich weiß das noch? Ich habe keine Ahnung.
Was würde passieren, wenn du die Haare offen gelassen hättest?
Sie hat mir sowas gesagt, wie damit sie nicht ausfallen. Warum sollten Haare ausfallen und was hat das mit einem toten Vogel zu tun? Das habe ich mich mein ganzes Leben seitdem immer wieder gefragt, wenn ich einen toten Vogel gesehen habe.
Wie viele Folgen haben wir schon gemacht? Und es kommt immer wieder aufs Neue ein neuer Aberglaube, der absolut
einer ist
nichts,
absurder.
Keinen Sinn ergibt.
Nee.
Aber ich merke mir das auf jeden Fall.
Und einer ist absurder als der andere.
Jetzt werde ich das wahrscheinlich machen müssen auf der Straße, sowas höre.
Das ist das Problem bei diesen Aberglauben. Wenn man das einmal so hört, dann kriegt man das manchmal nicht so los. Obwohl man weiß, dass das Quatsch ist.
Absurd. Ja, okay. Also, aber
ich musste das jetzt einmal kurz loswerden. Mit euch teilen, weil jetzt bin ich vielleicht hoffentlich ein bisschen befreiter davon, weil ich jetzt einmal ausgesprochen habe, was mich mein ganzes Leben lang begleitet, wenn ich einen toten Vogel sehe.
Ja. Leute, so wie Dasha das gemacht hat, macht das auch. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge, wenn euch was beschäftigt. Wenn ihr bei einem Punkt mehr wisst als wir vielleicht oder wo ihr einfach mehr Erfahrung mitgemacht habt, schickt uns das an jettemädchen@dasding.de oder auch gerne zu uns rüber auf Instagram per DM.
Genau.
Sprachis schicken.
Sprachnachrichten sind wir Fan von, Buchempfehlungen sind wir Fan von. Wenn wir euch auf solchen Messen wie hier sehen, sind wir Fan von, sprecht uns an. Ey, wir freuen uns einfach mit euch zu quatschen.
Genau. Hier in Berlin haben wir es ein paar Leute schon getroffen, die unseren Podcast tatsächlich hören. Es ist eine Messe mit sehr vielen Fachleuten, deswegen trifft man vielleicht so ein Mensch oder zwei Menschen, sind gar nicht so viele hier.
Aber es ist jedes Mal schön und wir freuen uns.
So schön.
Und falls nicht, dann hören wir euch das nächste Mal einfach wieder im Podcast.
Ja, ist ganz krass. Also hier
sind Menschen, du bist noch so ein bisschen...
Ich muss ganz kurz gucken, wie das hier aussieht. Um uns herum sind Menschen, wir sitzen hier einfach in diesen in diesem großen
Plexiglas-Hütchen.
Und schließen jetzt einen Sack, würde ich sagen.
Das machen wir.
Dann?
Leute, da weit ihr. Baka, baka.
Baka, baka.
Tschüss.
Ich hoffe, das ist baka, baka.
Dabei. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Geht wählen.
Geht wählen.